ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich.
Bleiben Sie stehen.
Was ist denn passiert?
Ich habe es nicht getan.
Beantworten Sie meine Frage.
Das ist Anstiftung zum Mord.
Stimmt das?
Nein, das ist nicht wahr.
Sie sind ein Lügner.
Woher wissen Sie das?
Ich hatte keine Ahnung.
Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name?
Gisela.
Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist?
Meine Frau?
Ich?
Ach doch, vorgehen!
Weg mit dem Revolver!
Was denn, willst du ja mucksen?
Kein Mucks und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. In Kein Mucks geht es um Dampfradio-Hörspiele aus grauer Vorzeit, um Krimi-Kuriositäten mit glänzenden Schauspielerinnen und Schauspielern, die man lange nicht gehört hat. Fundstücke aus den Funkhäusern, die gut gealtert sind und Ihnen bestimmt gefallen werden. Alle ARD-Sender leihen uns ihre besten Schocker-Oldies, die vor vielen Jahrzehnten das Publikum zum Staunen und zum Stillsein brachte. Kein Mucks. Jeden Donnerstag eine neue Folge, zuerst in der Audiothek. Los geht's. Welcher Sender präsentiert diese Ausgabe?
Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar.
Fein. 1964 produzierte der Saarländische Rundfunk ein rund 40-minütiges Radiostück mit dem Titel »Nur über meine Leiche«. Ein hübsches Krimirätsel, die Geschichte eines Pärchens, das sich auf der Fahrt in den Urlaub im Nebel verfranst.
Du, ich weiß nicht, da ist was.
Direkt vor uns. Sieh doch mal.
Was?
Halt schon! Halt!
Was ist denn los, Sheila?
Da vorne ist ein Haus.
Ein Haus?
Ein einsames Haus sogar. Und natürlich bringen wir Ihnen diesen Krimi gleich in voller Länge. Die beinharten Hörspielfans unter Ihnen kennen Nur über meine Leiche vielleicht schon, aber nicht in dieser Version. Nur über meine Leiche aus dem Saarländischen Rundfunk ist das bislang letzte in Deutschland unveröffentlichte Hörspiel des berühmten Krimi-Autors Francis Durbridge.
Ein Hörspiel von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Ein Hörspiel von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Hörten Sie ein Kriminalstück von Francis Durbridge?
Der Bayerische Rundfunk brachte das Kriminalhörspiel von Francis Durbridge.
Francis Durbridge war der wohl berühmteste Krimi-Autor der frühen Radiogeneration, ein Vielschreiber. Ohne Durbridge hätte es viele Unterhaltungskrimis der 50er und 60er wahrscheinlich nicht gegeben und damit ganz sicher nicht unser Kein Mucks hier.
Mein Name ist Temple, Paul Temple. Ich ziehe gewisse Erkundigungen ein und ich glaube, Sie können mir dabei helfen.
Francis Durbridge wurde als Autor der beliebten Paul Temple Radioserien bekannt, die natürlich ursprünglich aus England kamen. Diese Fanfare wurde ab 1938 das Kennzeichen der ersten Durbridge-Radiosendungen der British Broadcasting Corporation, kurz BBC.
This is the Midland Program. Tonight we present episode 6 of the serial thriller Send for Paul Temple by Francis Durbridge.
Dies ist das älteste Original-Durbridge-Hörspiel, das noch erhalten ist. Eine absolute Rarität. Send for Paul Temple lief im April und Mai 38 in 8 Fortsetzungsepisoden. Doch nur eine existiert noch.
Episode 6.
Genau, nur Folge 6. Alle anderen 7 sind verschollen. Doch es kamen ja noch viele, viele mehr. Francis Henry Durbridge wurde 1912 in Hall, Yorkshire, als Sohn eines Kaufhausmanagers geboren. Er studierte an der Universität Birmingham Volkswirtschaft und arbeitete eine Zeit lang im Büro eines Börsenmaklers. Schon mit 21 Jahren veröffentlichte er sein erstes Theaterstück unter dem Titel Promotion. Ab Mitte der 30er Jahre folgten erste Hörspiele für die BBC. Durbridge schrieb bis 1968 20 mehrteilige Serien mit dem Schriftsteller und Hobbyermittler Paul Temple und weitere 11 Einzelstücke. Immer musste der jeweilige Detektiv nach einer Reihe von rätselhaften Verbrechen, falschen Spuren und gefährlichen Situationen aus einem guten Dutzend Verdachtspersonen den Drahtzieher entlarven. Immer sehr englisch, immer sehr stilvoll.
That was the first episode of the Francis Durbridge serial, Paul Temple and the Sullivan Mystery.
Diese heitere Musik wurde die britische Paul Temple Erkennungsmelodie. Und sie erklang oft, denn unter 8 Folgen pro Fall machte es der Straßenfeger Cliffhanger Meister nicht. Durbridge war der Erfinder der süchtig machenden Radiokrimis Und wann immer Paul Temple die Sullivan, Madison, Spencer, Lawrence und wie sie alle hießen Mysteries aufzuklären hatte, wollten die englischen Radiofans unbedingt hören, wie es weitergeht.
Der Fall interessiert mich, aber offen gesagt möchte ich gerne hören, was Sie über die Geschichte wissen.
Ab 1949 kamen die Durbridge-Reihen auch ins deutsche Dampfradio, übersetzt und adaptiert. Das hier war René Deltgen als Paul Temple. Den ersten Fall produzierte der NWDR.
Er hieß Gregory.
Doch Paul Temple und die Affäre Gregory ist verschollen. Alle 10 Folgen sind weg. Die älteste deutschsprachige Temple-Serie, die existiert, stammt von 1951.
Und jetzt der Fall Kersen.
Der Fall Kersen?
Genau, der Fall Kersen. Insgesamt sind stolze 11 Paul-Temple-Radioserien aus dem WDR erhalten und damit unglaubliche 86 Einzelfolgen. Die Reihe lief bis 1968. Neben René Deltgen und Annemarie Cordes als das Ehepaar Temple hörte man zu eigens komponierter Musik Gaststars wie Gustav Knuth, Margot Leonhardt, Marianne Kehlau, Friedrich W. Bauschulte, Peter René Körner, Heinz Schimmelpfennig, Lilli Tofska, Pinkas Braun und viele andere.
Now let me see, sir. Mr. and Mrs.
Temple.
Im Mutterland England unterdessen entstanden ab 1946 4 Paul-Temple-Kinofilme. In einem war sogar der junge Christopher Lee zu sehen. Diese Filme gelangten erst Mitte der 2010er Jahre nach Deutschland und es wurde extra eine herrlich knistrige, der Originalqualität angepasste Mono-Synchronisation gemacht. Daran ist zu erkennen, dass die Paul-Temple- bzw. die Francis-Durbridge-Welle immer wieder hochschwappt. Übrigens, genau wie der NWDR, hat auch BBC Radio die ganz frühen Temple-Hörspiele verloren, darunter ebenfalls den Gregory-Fall.
Well, what did he say?
He said, present my compliments to Paul Temple, the name is Mr. Gregory.
Ja, lassen Sie sich durch diesen Retro-Sound nicht täuschen. Diese Aufnahme hier stammt von 2013. Es ist das BBC-Remake von Paul Temple and the Gregory Affair, das nur so klingen sollte, als wäre es 1946 produziert worden und noch existent. Doch die frühen Hörspielkrimis und Kinofilme verblassen im Gegensatz zu dem, was für Francis Durbridge noch kommen sollte. Denn geradezu berühmt und gefeiert wurde er für seine mehrteiligen Fernsehkrimis.
Ich bin mit einem Mordfall beschäftigt, Dr. Sheldon. Sie haben wahrscheinlich darüber gelesen. Auf einem der Hausboote unten am Fluss wurde ein Mann ermordet aufgefunden.
Ja, ja, ganz recht. Wir sprachen gerade heute davon.
Dies ist ein Ausschnitt aus der ersten deutschen Durbridge-Fernsehserie. Sie hieß Der Andere, 1959 vom NDR gedreht, ganz ohne Paul Temple. Hier ermittelt Wolf Frees als Inspektor Ford.
Ich will Ihnen sagen, warum ich Miss Walters sprechen möchte. Ja? Wir haben nämlich erfahren, dass sie sich am Donnerstag ein Ruderboot gemietet und einige Zeit auf dem Fluss verbracht hat.
Ja, wirklich?
Der Andere war eine Krimiserie in 6 Teilen. Jeder war rund 35 Minuten lang. Das war auch die typische Länge der Durbridge-Hörspielfolgen. Und auch optisch erkennt man, dass der Autor lange fürs Radio geschrieben hatte. Man konnte über weite Strecken die Augen schließen und einfach zuhören. Denn im Bild passierte nicht viel.
Meine Bekannte, die hat ein Hausboot.
Ja?
Und dieser Bekannte, die spielt nämlich so gut Kanaster.
Ach
ja, und das ist meine große Leidenschaft.
Ja.
Ja, manchmal tröpfeln die Durbridge-Dialoge vor sich hin. Aber trotzdem war Der Andere ein Riesenerfolg, auch dank einer fantastischen Schlusspointe. Diesen Oberschurken hat keiner erraten. The Other Man, so hieß das Original der BBC, lief schon 1956 im englischen Fernsehen. Ab sofort drehten die Deutschen alle Durbridge-Serien einfach nach.
Guten Tag, Miss Hastings. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht. Mein Name ist Inspektor Yates. Guten Tag. Bitte geben Sie Obacht, wir sind Stufen.
1962, wieder ein neuer Inspektor. Harry Yates ermittelt in Littleshaw, einem kleinen Vorort von London. Dort ist eine junge Frau mit einem Schal erwürgt worden. Heinz Drache in der wohl bekanntesten Durbridge-Fernsehserie, Das Halstuch.
Mr. Wallace, ich untersuche einen Mordfall.
Mhm. Vor 14 Tagen ist bei uns ein junges Mädchen erwürgt, aufgefunden worden. Mhm. Auf diesem Foto hier tragen Sie einen Schal, sogar einen sehr hübschen Schal. Dürfte ich ihn mir vielleicht ganz kurz einmal ansehen, Sir?
Was meinst du?
Ja, Sir.
Das Halstuch mit Albert Liefen, Helmut Lange, Eva Pflug und Dieter Borsche. The Scarf hieß diese Durbridge-Serie, die schon 1959 in England original verfilmt worden war. Das Halstuch wurde zum TV-Ereignis, zum Straßenfeger. Alle wollten wissen, wer der geheimnisvolle Bürger mit dem Schal war. Wenn eine der 6 Folgen im Fernsehen lief, blieben Restaurants, Theater und Konzerthäuser leer. Das Durbridge-Fieber war ausgebrochen.
9 Uhr. Das Lokal Deutscher Kaiser verzeichnet einen einzigen Gast. Das Fernsehgerät steht in einem Privatzimmer. Und dort fanden wir, indes Tim Fraser mannhaft dem Schrecken entgegentrat, das Personal.
90% Einschaltquote, leere Straßen, ein leerer Deutscher Kaiser. Und hier wurde eben schon Tim Fraser angesprochen. Tim Fraser wurde Francis Durbridges bekanntester Fernsehermittler. 2 Fälle löste er 1963 und 64 wieder jeweils in 6 Fortsetzungen. Und wieder waren die Straßen leer. Sogar ein Boxkampf wurde verschoben, weil man ahnte, dass keiner kommt.
Mr. Fraser ist da, Sir.
Guten Tag, Mr. Ross.
Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Fraser.
Genau wie das Halstuch wurde auch Tim Fraser bzw. Tim Fraser und der Fall Salinger unter der Regie von Hans Quest für den Westdeutschen Rundfunk produziert. Tim Fraser wird von einer geheimen Regierungsorganisation eingeladen.
Warum haben Sie mich heute Nachmittag hierher kommen lassen?
Ich habe einen Auftrag für Sie. Sie sollen Harry Dunstan für uns finden.
Und dieser Tim Fraser wurde in beiden Serien von Max Eckhart gespielt.
Vor ungefähr 10 Tagen bekam ich einen Brief von Dunstan, in dem er mich bat, ihn in einem Ort an der Küste in Hendon zu treffen. Aber er ist nicht gekommen.
Max Eckhart traf in den Fraser-Fernsehserien auf Stars wie Eva Pflug, Marianne Koch, Paul Klinger, Wolfgang Wahl, Siegfried Wischnewski oder Lotti Krekel. In kleineren Rollen tauchten zudem Darsteller aus den Paul-Tempel-Hörspielen des WDR auf. Noch immer waren Radio und Fernsehen eng beieinander.
Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X. Steht Tim Fraser vor einer unlösbaren Aufgabe? Ein Krimi voll Dynamit.
Und weiter ging's. 1964 kam ein österreichischer Kinofilm. Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X.
Zum ersten Mal ungeteilte Krimispannung mit dem neuen Tim Fraser von Francis Durbridge.
Das war die Idee. Ein Tim Fraser ohne Fortsetzungen. Doch dieser Reißer war kein Durbridge. Nicht mal Max Eckhart spielte den Tim Fraser, sondern Adrian Hofen. Überhaupt will der ganze Film wohl lieber die Edgar-Wallace-Kinoreihe kopieren.
Ein Film für starke Nerven. 90 Minuten Hochspannung, ohne Pause, bringt Ihnen der Film Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X. Natürlich nur im Kino.
Ja, und diesen Kinofilm kann man im Gegensatz zu den Tim Fraser Fernsehserien getrost hinten anstellen. 1964 waren die deutschen Durbridge-Hörspiele und Serien so beliebt, dass auch der Saarländische Rundfunk beschloss, sich ein Stück des britischen Kultautors für die Hörerinnen und Hörer zu sichern. Over My Dead Body, so hieß ein Kriminalhörspiel, das im April 1945 bei BBC Radio Premiere hatte. Auf Deutsch übersetzt heißt es Nur über meine Leiche. Und dieses Hörspiel hatte ich Ihnen versprochen, Sie erinnern sich.
Sieh doch!
Na wo?
Halt, John, halt!
Ja!
Da vorne ist ein Haus.
Ein Haus?
Genau, das Pärchen und das einsame Haus. Und jetzt habe ich sie ein wenig reingelegt, denn dieser Ausschnitt gerade stammte aus der 1963er Fassung von Nur über meine Leiche. Denn auch der Süddeutsche Rundfunk hatte Over My Dead Body parallel eingedeutscht. Doch wir hören nun die feine Version aus dem Saarländischen Rundfunk, die kennen Sie noch nicht. Der Regisseur Wilm ten Haaf inszenierte diese Krimikomödie, in der Durbridge auf vergnügliche Weise vorführt, wie nah die von Autoren bedienten Krimiklischees und die Wirklichkeit oft beieinander liegen. Hören Sie Ricarda Bendorf und Peter-René Körner als John und Sheila. Viel Spaß!
Wir bringen eine Kriminalkomödie mit dem Titel
Nur über meine Leiche. Ich habe es dir schon mal gesagt, Alice, und ich sage es noch einmal, wenn wir in diesem Stück auftreten, dann nur...
Nur über meine Leiche. Ein Hörspiel von Francis Durbridge.
Ich habe es dir schon mal gesagt, Alice, und ich sage es noch einmal, wenn wir in diesem Stück auftreten, dann nur...
Nur über deine Leiche. Ja, Liebling, das sagst du dauernd, aber
Damit kommen wir auch nicht weiter. Also, lass mich mal erklären.
Da gibt's nichts zu erklären. Ihr habt das Stück gelesen und ihr mögt es einfach
aber
nicht.
Ja doch, Liebling, wir mögen es. Es ist voller Spannung, voller Lacher und voll von...
dämlichen Situationen.
Dämlich. Du, Johnny, ich sag dir was. An meinen Stücken ist nur eines dämlich, nämlich die Schauspieler, die darin auftreten. Du, noch so eine Bemerkung und ich dreh dir den Hals rum wie eine Ente.
Also, jetzt hör mal, Alice. Du bist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Was Thriller anbelangt, bist du Pin-Up-Girl Nummer 1.
Aber in diesem neuen Stück ist doch der Dialog viel besser.
Eines musst du doch verstehen. Seit 7 Jahren treten Sheila und ich in deinen Kriminalstücken auf. 7 Jahre lang habe ich diesen gefeierten Privatidioten von einem Detektiv gespielt, deinen Mark Conway.
Von seiner reizenden kleinen Frau Myra ganz zu schweigen.
Da hast du recht. Wir sind im Westend aufgetreten, wir sind in der Provinz aufgetreten, wir sind am Broadway aufgetreten, Alice. 7 lange Jahre haben wir nichts getan, als über Leichen stolpern, unter Gespenstern schlafen und immer wieder über dieselben abgegriffenen Figuren sprechen.
Abgegriffene Figuren? Was soll das heißen?
Na, nun komm, Alice, setz dich nicht auf so
nicht Ross. Beleidigt.
Du weißt es doch ganz genau, der geheimnisumwitterte Professor.
Der geistesabwesende Doktor.
Der Inspektor mit der langen Leitung.
Der unschuldig aussehende Schullehrer.
Behalt ihn im Auge, Mark.
Was für eine Wohltat, Myra. Endlich am Ende dieser anstrengenden, aber merkwürdig verwickelten Nachforschungen angelangt zu sein.
Mark, weißt du, wer den Mord begangen hat?
Aber natürlich, meine Süße. Lord Rattlebury ist von keiner anderen als Miss Tuttlepenny ermordet worden.
Nein!
Doch! Doch!
Also, ich bitte euch einen Augenblick. Für was haltet ihr zwei euch eigentlich? Elisabeth Bergner und Adolf Wohlburg?
Alice, verstehst du das denn nicht?
Wir wollen erst mal Ferien machen. Wir sind ziemlich erschöpft. Und dann? Naja, wir haben gedacht, wir könnten es mal mit Shakespeare versuchen.
Was? Ihr wollt Shakespeare spielen?
Tja, Liebling, Shakespeare. Oh. Der Mann, der Heinrich den V. geschrieben hat. Erinnerst du dich?
Ja, aber ob Shakespeare euch nicht ziemlich abgegriffen vorkommen wird?
Abgegriffen?
Wieso?
Weißt du nicht mehr? Selbst im Hamlet kommt ein Gespenst vor.
Wirklich grauenhaft.
Hast du die Nebellampen an?
Schon seit Stunden, Liebling.
Es ist aber wirklich gemein schwer, sich zu orientieren.
Sag mal, wo sind wir hier eigentlich?
Ich weiß nicht, wie hieß doch gleich der Ort, durch den wir eben gefahren sind.
Eben? War das nicht Brentwood?
Brentwood? Glaube ich nicht, Liebling.
Verflixt. Der Nebel wird immer dichter.
Fahr vorsichtig, John.
Das ist aber ein hübscher Anfang für unsere Ferien.
Du, ich weiß nicht, das Ganze gefällt mir nicht schon.
Warum? Was ist denn los?
Ich habe das Gefühl, da... Du, da ist was. Direkt vor uns. Sieh doch mal.
Was?
Halt, John! Halt!
Was ist denn los, Sheila?
Ich muss dich falsch dirigiert haben, Liebling. Wir sind nicht mehr auf der Landstraße.
Deshalb müssen wir doch weiter. Drehen kann ich hier nicht.
Aber John, siehst du denn nicht, wo wir sind? Wir sind auf einer privaten Auffahrt. Da vorne ist ein Haus.
Ein Haus? Na sowas.
Oh, wir könnten ja zu dem Haus hingehen. Wenn jemand da ist, kann er uns zumindest erklären, wo wir sind.
Tja, da hast du eigentlich recht.
Wir wollen doch nicht die ganze Nacht zusammengekrümmt auf dem Rücksitz verbringen, oder?
Los nicht, das hätte gerade noch gefehlt.
Also los, komm, Liebling. Komm, klopf mal.
Da muss doch irgendwo eine Klingel sein. Wenn man nur... Sheila.
Die Haustür ist ja offen.
Stimmt.
Also trotzdem klopf, lieber John.
Ist niemand zu Hause? Ach was. Komm, Sheila.
Aber John, wir können doch nicht einfach da reinmarschieren.
Ja, warum denn nicht? Komm. Keine Angst, Liebling. Vergiss, dass nie neben dir steht Mark Conway, der große Privatdetektiv.
Der Idiot. Wenn Alice Murdoch was damit zu tun hätte, Dann läge jetzt in jedem Zimmer eine Leiche.
Und das Blut tropfte durch die Decke. Auf die Stufe.
Pass doch selber auf, Sherlock Holmes.
Knips mal deine Lampe an, Sheila.
Ja. Das Haus ist anscheinend noch gar nicht ganz fertig.
Meine Güte. Was da für Leitern rumstehen. Fall nicht über die Farbtöpfe.
Ja. Du, hier ist eine Tür. John!
Ja?
Sieh mal. Das Zimmer hier ist möbliert.
Tatsächlich. Leuchtet doch mal herum, man sieht überhaupt nichts.
Du, wenn uns jemand hier findet, dann sitzen wir in der Tinte, John. Sollen wir nicht lieber zum Wagen zurückgehen?
Wir können doch kaum zum... Sheila!
Ja, was ist denn?
Auf dem Boden!
Ein Mann.
Nur jetzt die Ruhe nicht verlieren. Kühl, ruhig, gefasst.
Du, lass mich nicht allein, John. Komm bitte, lass mich.
Ich suche ja nur den Schalter. Warte doch. Ah ja, endlich. Jetzt ganz ruhig bleiben.
Ist er tot?
Ja. Es scheint so.
John, komm, wir gehen wieder. Niemand hat uns hereinkommen sehen. Wir wollen doch nicht...
Der Ruhe, Liebling, kein Grund zur Angst. Überhaupt kein Grund. Hoffentlich.
Wer kann das wohl sein?
Woher soll ich das wissen? Sheila, wie viel Uhr ist es?
Gleich 7:10.
Das dürfen wir ja nicht vergessen.
Oh, du lieber Gott, jetzt fang doch bloß nicht an, den großen Detektiv zu spielen, bloß weil... Was war das?
Was war was?
Ich dachte, ich hätte was gehört.
Hallo? Hallo? Jemand da? Hallo? Ist da jemand? Das Haus scheint völlig ausgestorben zu sein.
Ja, aber irgendjemand muss doch hier wohnen, sonst wäre doch das Zimmer nicht eingerichtet.
Nicht unbedingt. Vielleicht ist der Besitzer verreist oder was weiß ich.
Aber wieso stand dann die Haustür offen?
Ja. Und was soll das ganze Zeug da in der Diele? Die Farbtöpfe, die Leitern?
John, das war doch kein Selbstmord, oder?
Nein. Selbstmord war das bestimmt nicht.
Du, eigentlich sollten wir wohl die Polizei verständigen.
Ja, richtig. Aber wir haben nicht den leisesten Schimmer, wo wir sind.
Du, wenn du nun seine Taschen durchsuchst...
Oh nein.
Vielleicht entdeckst du was.
Bloß nicht. Eine Leiche soll man nie anrühren, bevor...
John, da drüben ist dein Schreibtisch. Vielleicht findest du da Briefpapier mit der Adresse. Dort steht auch ein Telefon.
Ja? Briefpapier habe ich schon gefunden. Moment. Ja, da hätten wir es schon. Vancouver House, Bishops Rumford, Essex. Der Besitzer ist ein Professor Eberle. Steht wenigstens auf dem Briefpapier.
Professor Eberle?
Ob der Mann hier vielleicht der Professor ist?
Schwer zu sagen, sieht eigentlich zu jung aus, was?
Das Telefon scheint jedenfalls zu gehen. Noch ein Trost. Wenn das ganze Theaterstück wäre, dann hätte bestimmt jemand die Leitungen durchschnitten. Wir wären äußerst... Hallo? Hallo, Amt? Würden Sie mich bitte mit der Polizei verbinden? Ja, mit der Polizei. Hier ist Bishops Rumford 64. Ja, 64.
Warum verlangst du nicht...
Hallo, Moment. Ob Sie wohl so freundlich wären, nach Bishops Rumford herüberzukommen? Vancouver House? Nein, ich fürchte, es sieht eher wie Mord aus. Nelson ist mein Name, John Nelson. Ja, 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 ich weiß, der Nebel ist leider ziemlich dicht. Gut, danke, Inspektor.
So. Na?
Ein Inspektor Dawson wird in etwa einer halben Stunde hier sein. 2 Meilen von hier ist offenbar ein Dorf.
Kennt er das Haus?
Das nehme ich doch an. Auf jeden Fall hat er jetzt die Adresse.
Sheila! Sheila, was gibt es denn?
Komm doch mal her, John, zur Tür!
Was ist denn los?
Hör mal, da spielt doch eine Orgel irgendwo.
Eine Orgel?
Ja.
Sag mal, bist du noch ganz bei Trost?
Hör doch nur!
Tatsächlich. Du hast recht, Sheila. Das kommt von oben.
John, du willst doch nicht hinaufgehen.
Wir müssen doch feststellen, ob jemand im Haus ist, oder? Das müssen wir doch feststellen, ob jemand hier ist. Tür da links. Nicht rühren jetzt. Ich mach sie auf. Nicht rühren.
Das war die G-Moll-Fuge von Bach. Ein erhebendes Werk in seiner Art, findest du nicht auch, Harold?
Der geheimnisumwitterte Professor.
Ich fürchte, Sie irren sich,
allerdings,
Sir.
Sie sind ja gar nicht Harold.
Mein Name ist Nelson. John Nelson.
Aber was machen Sie denn hier? Was wollen Sie, mein Herr?
Wir hörten die Orgel und sind der Musik nachgegangen.
Das ist doch die Höhe. Sie müssen bereits unten im Treppenhaus gestanden haben, sonst hätten Sie die Orgel nie hören können. Dieses Zimmer hier ist schallsicher.
Schallsicher? Darum...
Hat die junge Dame etwas...
Das ist meine Frau.
Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur sagen... Wenn dieses Zimmer schalldicht ist, dann verstehe ich auch, warum Sie uns nicht gehört haben.
Ich habe vor etwa 5 Minuten laut gerufen. Wir hatten uns nämlich im Nebel verfahren, Sir, und hielten Ihre Auffahrt für eine Straßenbiegung. Die Türe stand offen und die Leitern, die Eimer und all das Anstreicherwerkzeug ließen darauf schließen, dass das Haus unbewohnt ist.
Na und? Ich lasse die Dielen gerade neu streichen und auch andere Reparaturen durchführen. Aber früher oder später müssen Sie Ihren Irrtum doch entdeckt haben.
Unseren Irrtum entdeckten wir, sobald wir das Wohnzimmer da unten betraten.
Ich begreife einfach nicht, wieso die Haustür offen stand. Ist merkwürdig. Übrigens, mein Name ist Eberle, Professor Eberle.
Als ich eben die Tür aufmachte, nannten Sie mich Harold?
Ich hielt Sie für einen Gast, den ich erwarte, einen Freund von mir, Dr. Clifford. Er wohnt ganz in der Nähe. Er war vorhin schon einmal hier. Und ich nehme fast an, dass Dr. Clifford die offene Haustür auf dem Gewissen hat.
Professor Eberle, wissen Sie denn von dem Mann, der da unten im Zimmer...
Ein Mann?
Ja, im Wohnzimmer liegt ein Mann. Auf dem Boden. Er ist tot.
Soll das ein Witz sein?
Finden Sie es vielleicht komisch, in einem fremden Haus einen Toten zu finden, Herr Professor? Ich bestimmt nicht.
Aber hier im Haus ist niemand. Ich habe nur 2 Dienstboten. Ein Ehepaar. Und die sind in Chelmsford bei Verwandten und kommen erst mit dem 9:15 Zug zurück.
Vielleicht sollten wir doch lieber mal zusammen hinuntergehen.
Wie sieht der Mann denn aus?
Etwa 40, würde ich sagen. Gut gewachsen, glatt rasiert.
Dann ist es bestimmt nicht mein Diener. Und Gott sei Dank passt Ihre Beschreibung auch nicht recht auf Dr. Clifford. Aber wer zum Teufel ist es dann?
Das möchten wir auch gern wissen.
Na? Kennen Sie ihn?
Nein. Nein, nein. Diesen Mann habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Aber wenn wir ihn durchsuchen, könnten wir vielleicht herausfinden, wer es ist.
Ich würde lieber nichts anrühren, Herr Professor. Die Polizei nimmt es...
Wir haben die Polizei vorhin gleich angerufen. Sie müsste jeden Moment hier sein.
Aber war denn das nötig?
Unter den gegebenen Umständen natürlich.
Ja, da haben Sie wohl recht. Eins muss ich sagen, ich bin froh, wenn Harold endlich kommt.
Ihr Freund Dr. Clifford ist praktischer Arzt?
Ja, und ein sehr geschickter, nur ziemlich geistesabwesend. Wir sind gut befreundet, seit er sich hier in Bishop's Romford niedergelassen hat. Also seit ungefähr 4 Jahren, ja. Vorher war er irgendwo im Fernen Osten, in der Mandschurei, glaube ich. Dieser Fall interessiert Harold bestimmt brennend. Er hält sich nämlich für einen verhinderten Kriminalisten.
Tja, der geistesabwesende Doktor, der lange Jahre im Fernen Osten lebte und sich für einen Kriminalisten hält. Jetzt fehlt uns nur noch der unschuldig aussehende Schullehrer.
Ich verstehe leider nicht, was Sie...
vielmals, Herr Professor.
Ja, kommen Sie nur herein, Herold.
Was ist denn hier passiert?
Das frage ich mich auch.
Ist er tot?
Ja. Er ist tot.
Kennen Sie diesen Mann, Herold?
Ich? Nein, ich habe ihn noch nie zu Gesicht bekommen, ganz gewiss nicht. Und doch...
Was?
Ja, und doch kommt er mir irgendwie bekannt vor. Wer ist das?
Wir haben nicht die leiseste Ahnung. Übrigens, ich möchte Ihnen Mr. und Mrs. Nelson vorstellen.
Guten Abend.
Soll das heißen, Sie wissen auch nicht, wer der Mann ist, der Professor?
Ich glaube, John, wir sollten Dr. Clifford erst einmal genau erzählen, was vorgefallen ist.
Tja, da gibt's ja gar nicht viel zu erzählen. Wir hatten uns im Nebel verfahren und hielten die Auffahrt zu diesem Haus für eine Straßenbiegung. Die Haustür stand etwas offen, sodass wir das ganze Werkzeug in der Diele sehen konnten und verständlicherweise im Glauben waren, das Haus sei unbewohnt. Erst als wir dieses Zimmer hier betraten, entdeckten wir unseren Irrtum.
Lag der Mann auf dem Boden?
Ja. Er lag in genau derselben Position, wie Sie ihn jetzt vor sich sehen. Wir wussten zuerst nicht, was wir tun sollten. Dann haben wir schließlich die Polizei angerufen. Wir wollten gerade wieder zu unserem Wagen zurückgehen, als wir von oben die Orgel hörten. Alles andere können Sie sich vorstellen. Wir fanden Professor Everly in seinem Musikzimmer und erklärten ihm das Ganze.
Sie haben die Polizei also schon angerufen?
Ja. Ein Inspektor Dawson müsste jeden Augenblick hier sein.
Ich habe vorgeschlagen, seine Kleider zu durchsuchen, Herold. Da könnten wir doch unter Umständen
etwas
feststellen...
Etwas Interessantes finden, meinen Sie? Ja, ohne Zweifel. Aber ich bin trotzdem dafür, nichts anzurühren, bevor der Inspektor kommt. Dieser Mann ist schon gut 2 Stunden tot. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ganz bestimmt nicht weniger als 1,5. Also wann waren Sie zum letzten Mal in diesem Zimmer, Herr Professor?
Ich bin doch mit Ihnen ins Musikzimmer gegangen. Seitdem war ich überhaupt nicht mehr unten. Na, wann wird das gewesen sein, dass... Um 4 vielleicht. Kurz nachdem Sie gekommen waren.
Ja, und gegen 6 Uhr habe ich Professor Everly wieder verlassen und bin nach Hause gegangen. Und da war das Zimmer ja noch leer.
Aber wie ist er dann hierher gekommen?
Zu Fuß bestimmt nicht.
Nein, jemand hat ihn hergeschafft.
Aber das ist doch absurd. Wenn Sie eine Leiche loswerden wollten, würden Sie dann seelenruhig in ein bewohntes Haus gehen und sie an der ersten, besten und auffälligsten Stelle deponieren?
Nein, aber falls ein leeres Haus in Reichweite wäre, das würde ich mir bestimmt aussuchen. Wahrscheinlich hat der Mörder denselben Fehler gemacht wie wir. Er hielt die Auffahrt für eine Kurve. Und als er dann seinen Irrtum bemerkte, entschloss er sich mal genauer nachzusehen. Selbst wenn er an die Haustür geklopft hat, hören konnte ihn niemand. Professor Everly arbeitete ja oben in seinem Musikzimmer.
Ja.
Nicht wahr, Herr Professor?
Ja.
Und falls die Haustür da auch schon offen stand, hat er sich bestimmt eingebildet, ein leeres Haus vor sich zu haben. Stellen Sie sich die Erleichterung vor. Er konnte die Leiche in aller Ruhe in die Diele und von dort in das Zimmer hier zerren. Dann und erst dann kann er bemerkt haben, dass das Haus bewohnt ist. Das muss ihm ganz schön in die Glieder gefahren sein.
Mhm.
Sind hier in der Nähe noch andere Häuser?
Meines ist das nächste und das liegt gut 300 Meter entfernt.
Sowohl Professor Everly wie auch Sie sind also fest überzeugt, den Mann noch nie gesehen zu haben.
Felsenfest, nee, Frau, da gibt's gar keinen Zweifel.
Ich habe ihn auch noch nie gesehen, so viel ist sicher, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich habe fast das Gefühl, als hätte ich mal ein Bild von ihm gesehen. Und doch weiß ich, dass das nicht der Fall ist.
Sie vergessen doch sonst selten ein Gesicht, Harold.
Aha, das ist sicher die Polizei.
Ja, ich werde dem Inspektor aufmachen. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.
Na, der ist aber ungeduldig. Kennen Sie den Inspektor, Dr. Clifford?
Nur flüchtig, ganz netter Kerl, so ein richtiger Landpolizist. Sie kennen doch den Typ.
Ja, den Typ kennen wir nicht.
Ja.
Tut mir schrecklich leid, dass ich Ihnen so ins Haus fallen, das war aber meine Karte.
Ja, es war doch nicht die Polizei, meine Herren.
Polizei, aber... Soll das heißen, dass der Bursche hier tot ist?
Ja, ein Unfall. Wir erwarten jeden Moment den Polizeiinspektor. Ah,
und mich haben Sie wohl für den guten alten Sherlock Holmes gehalten. Ja, natürlich, müssen Sie ja. Ich heiße Hurst, Roland Hurst, der neue Physiklehrer am Brentwood College. Ich war gerade unterwegs nach Brentwood und, ist mir dummerweise der Sprit ausgegangen. Nicht einen Tropfen mehr im Tank.
Physiklehrer.
Sie sind also wirklich Lehrer?
Ja, Ist das so was Besonderes?
Oh nein. Nein, eigentlich nicht.
Also ich persönlich habe den Lehrerberuf immer für was ausgesprochen Harmloses gehalten. Tut mir leid, dass ich so viel Wirbel mache, Sir, aber wenn Sie mir ein paar Liter Benzin pumpen könnten, wäre ich Ihnen wirklich sehr verbunden.
Da haben Sie leider kein Glück, junger Mann, da ich selbst nicht Auto fahre, besitze ich so etwas auch nicht.
Ich habe zufällig einen Kanister im Wagen, den können Sie gern haben.
Oh, vielen Dank, wirklich sehr nett von Ihnen.
Ich hole ihn schnell. Kommst du mit, Sheila?
Ja, ich komme
mit. Ja, ich komme auch gleich mit.
Das ist fein. Ja, bitte schön.
Herr Professor?
Ja?
Ich glaube, ich durchsuche doch seine Taschen schnell. Würden Sie die Wache übernehmen? Ich möchte lieber nicht von den anderen dabei überrascht werden.
Ja, natürlich.
Uhr, Feuerzeug.
Auf der Uhr ist etwas eingraviert.
Von Mary. Ja, das nützt uns wenig. Oh, was ist denn das?
Taschenmesser.
Ja, und Briefe.
Na, sind sie interessant?
Nein, der Tote wird mit Otto angeredet.
Otto? Ja, wie weiter?
Das steht nicht da.
Manu, das ist doch die Hintertüre.
Diesmal ist es bestimmt draußen. Warten Sie erst schnell die Sachen zurückstecken.
Ja.
So, fertig.
Kann ich ihn jetzt reinlassen?
Ja, ich komme mit. Ja.
Guten Abend, Sir. Ich bin Inspektor Dawson. Wir haben vorhin einen Anruf. Ach, guten Abend, Dr. Clifford.
Guten Abend,
Inspektor.
Treten Sie bitte näher.
Ja, jetzt, Professor Abbott, die haben Sie wohl gelegentlich schon im Dorf gesehen. Ja, natürlich. Ich kenne den Herrn Professor gut. Vom Sehen, meine ich.
Hier herein, bitte, Inspektor. Ja. So, bitte hier.
Wer von den Herren hat die Leiche zuerst entdeckt?
Keiner von uns, leider.
Aber einer von Ihnen hat mich doch angerufen.
Guten Abend. Sind Sie Inspektor Dawson?
Ja, Miss.
Mein Name ist Nelson, Sheila Nelson. Mein Mann hat Sie angerufen vor einer halben Stunde ungefähr.
Ach so, ja. Wo ist denn Mr. Nelson, Madam?
Er ist noch draußen am Wagen, aber er kommt bestimmt gleich zurück.
Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, Sir, ich möchte lieber zuerst mit Mr. Nelson.
Ja, aber natürlich, Inspektor, natürlich.
Haben Sie Ihr Benzin bekommen, Mr. Hurst?
Ja, vielen Dank.
Mr. Hurst möchte gerne wissen, ob er auf der richtigen Straße nach Brentwood ist. Das konnten wir ihm leider auch nicht sagen.
Aber ist denn der Nebel nicht sehr dick?
Oh, er hebt sich langsam. Ich glaube, ich schaffe es.
Die Straße nach Brentwood ist nicht ganz leicht zu finden. Etwa eine halbe Meile von hier an der Telefonzelle müssen Sie links abbiegen.
So, recht vielen Dank.
Ja, das ist mir alles völlig klar. Aber Sie müssen sich doch gewundert haben, Mr. Nelson, als er sich da plötzlich vor einem Haus befand, anstatt auf der Landstraße.
Ja, das kann man wohl sagen.
Und vielen Dank für das Benzin, Mr. Nelson. Und wenn Sie je in eine ähnliche Klemme geraten,
bitte.
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll...
Einen Augenblick, Sir. Ich muss Sie leider bitten zu bleiben. Dienst für einen Augenblick.
Aber ich habe doch keinen Schimmer, wer der Tote überhaupt ist. Ich weiß ja nicht mal seinen Namen.
Ach, darauf kommt es nicht an, den wissen wir auch nicht.
Tut mir leid, Sir. Ich werde Sie bestimmt nicht unnötig aufhalten. Also, Mr. Nelson, haben Sie eine Ahnung, wie viel Uhr es war, als Sie die Leiche entdeckten?
Oh ja, es war etwa 7:10. Ich habe es mir extra gemerkt. Nicht wahr, Sheila?
Ja. Mhm.
Und Sie, Dr. Clifford, Mr. Nelson sagt mir, Sie hätten das Haus gegen 6 Uhr verlassen.
Ja, das stimmt. Ich wollte kurz nach Hause, weil ich mit der 5 Uhr Post einen wichtigen Brief erwartete.
Sie ließen also Professor Eberle im Musikzimmer zurück?
Ja.
War diese Tür hier offen oder geschlossen, als Sie runterkamen?
Die Tür stand offen.
Sie konnten also ins Zimmer sehen?
Ja, es war schon ziemlich duster.
Und die Leiche lag schon hier?
Nein.
Ja, haben Sie den Toten inzwischen untersucht?
Ja, ich würde sagen, er ist gegen 5:30 gestorben, vielleicht noch etwas früher.
Naja, dann kann er kann also unmöglich in diesem Raum umgebracht worden sein.
Nein. Es sei denn, er wurde hier um 5 Uhr getötet, weggeschafft und dann zwischen 6 und 7:10 wieder zurückgebracht. Mhm.
Herr Professor,
ja.
Haben Sie den Mann je zuvor gesehen?
Nein, nie.
Mr. Nelson, Mrs. Nelson?
Nein,
bestimmt nicht.
Mr. Hurst hat die Frage bereits verneint. Ja, vielleicht Herr Dr. Clifford?
Ich habe ihn auch noch nie gesehen, davon bin ich überzeugt. Und trotzdem, irgendwie kommt er mir bekannt vor.
Bekannt? Ja, haben Sie vielleicht ein Bild von ihm gesehen, Sir?
Nein.
Halten Sie es für möglich, dass Sie irgendwo eine Beschreibung von ihm gelesen haben?
Natürlich. Mein Gott, wie idiotisch von mir, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Sagen Sie, Inspektor, Sie haben doch sicher von einem Einbruch bei Tifanio gehört.
Bei dem Juwelier in der Bond Street vorigen Monat?
Ja. Otto Trenchman. Ja, der ist es.
Otto Trenchman?
Sie meinen, der Kerl hier hat den Einbruch bei Tifanio auf dem Kerbholz?
Sind Sie sicher, Harold?
Ja, ganz sicher.
An Ihrer Stelle würde ich doch mal seine Taschen durchsuchen, Inspektor. Vielleicht hätte er...
Ja, ich bin ja gerade im Begriff, Sir.
Ich habe schon vor etwa 3 oder 4 Monaten das erste Mal von Trenchman gelesen, und zwar in einer amerikanischen Zeitung. Als ich dann von dem Einbruch bei Tifanio hörte, schrieb ich gleich an Kommissar Messiaen von Scotland Yard, dass möglicherweise dieser Trenchman dahinter stecken könnte.
Sind Sie befreundet mit dem Kommissar?
Ja, wir waren zusammen beim Militär. Und ich habe ihn auch später noch ein paar Mal getroffen, nachdem er zu Scotland Yard gekommen war.
Ja, also viel ist da nicht zu finden. Merkwürdigerweise hat der Kerl überhaupt keine Papiere bei sich.
Auch keine Briefe?
Nein.
Was? Soll das heißen, dass Sie keine Briefe gefunden haben?
Wundert Sie das, Herr Professor?
Naja, normalerweise hat man doch Briefe in der Tasche, oder?
Ja, der Mann hier hat offenbar keine.
Oh, trägt er eine Uhr?
Ja, eine Uhr, ein Taschenmesser. Hier ist auch noch ein Taschentuch.
Ich habe zu Hause einen Brief, der Sie vielleicht interessieren könnte, Inspektor, von Kommissar Methuen. Er enthält einige Einzelheiten über diesen Trenchman.
Also ich bin keineswegs davon überzeugt, dass es sich hier um Otto Trenchman handelt.
Gerade deshalb möchte ich, dass Sie diesen Brief lesen.
Wie lange würde es dauern, den Brief zu holen?
Oh, Sie wissen doch, wo ich wohne.
Na schön. Wo ist jetzt wieder mein Notizbuch? Ach, ja, da haben wir es ja schon. Also, Mr. Hurst, würden Sie mir bitte Ihren vollen Namen angeben?
Roland Charles und bedauerlicherweise Cuthbert Hurst.
Und was ist Ihr Beruf?
Aber bitte, was soll denn das? Es ist ja, als wollte ich einem Golfclub beitreten.
Bitte seien Sie so gut, mir meine Fragen zu beantworten, Sir. Was sind Sie vom Beruf?
Naja, also ich habe Gebrauchtwagen verkauft.
Was soll das heißen, Sie haben?
Ja, eigentlich habe ich es auch wieder nicht.
Also haben Sie Gebrauchtwagen verkauft oder nicht?
Ja, ich habe es getan und ich habe es auch wieder nicht getan. Ich bezog ein Gehalt dafür, Gebrauchtwagen zu verkaufen, habe aber nie einen losbekommen. Und trotzdem war es mein Beruf, Gebrauchtwagen zu verkaufen.
So. Und im Augenblick sind Sie also ohne Beschäftigung.
Aber nein, ich bin Schullehrer.
Ah, da sind Sie ja wieder, Dr. Clifford.
Inspektor, ich möchte Sie gerne einen Augenblick unter 4 Augen sprechen.
Gehen Sie doch ins Esszimmer, Harold. Wir warten hier.
Danke. Wenn es Ihnen recht ist, Inspektor.
Ja, bitte. Also, was gibt's, Dr. Clifford?
Ja, Moment. Lesen Sie doch mal den Brief hier.
Ja, also wenn das alles zutrifft, dann wird es sich hier wohl um Trenchman handeln. Aber Kommissar Methuen erwähnt ja noch einen anderen Kerl, einen Mann namens Radcliffe.
Allerdings. Der Kommissar glaubte nicht, dass Trenchman den Einbruch bei Tifanio hätte allein bewerkstelligen können. Er nimmt an, dass dieser Radcliffe, Victor Radcliffe, mit ihm zusammengearbeitet hat. Ich wollte es zuerst nicht recht einsehen, aber jetzt bin ich überzeugt. Der Kommissar hat recht. Es ist dumm von ihm, sich mit anderen einzulassen.
Was wollen Sie damit sagen?
Dass Trenchman von seinem Komplizen ermordet worden ist.
Eine interessante Theorie.
Mehr als eine Theorie, Inspektor, glauben Sie mir. Nachdem Trenchman und Radcliffe sich 14 Tage lang versteckt gehalten hatten, wollten sie sich aus dem Staub machen. Während der Fahrt fingen die beiden Streit an. Radcliffe wurde immer wütender, bekam zufällig einen Schraubenschlüssel zwischen die Finger. Naja, den Rest, den können Sie sich ja vorstellen.
Ja, das ist schön und gut, aber wie zum Teufel kommt Trenchman hier ins Haus?
Ich nehme an, Radcliffe war in Gedanken und ist dann in dem Nebel irgendwo falsch eingebogen.
Ach so, wie Mr. und Mrs. Nelson?
Ja,
Ja, und dann?
Radcliffe klopft an die Haustür. Das muss gegen 6:30 gewesen sein. Und um diese Zeit war Professor Eberle ja oben in seinem Musikzimmer, also hat ihn niemand gehört. Die Haustür war nicht geschlossen und wenn man sie ein wenig weiter aufstieß, konnte man in die Diele sehen. Die Leitern und die Farbtöpfe ließen auf ein unbewohntes Haus schließen. Der ideale Platz, eine Leiche zu verbergen. Radcliffe ging zu seinem Wagen, holte Trenchman heraus und schleppte ihn ins Haus. Er stieß die Wohnzimmertür auf und entdeckte zu seinem Entsetzen, dass das Zimmer möbliert war. Er bekam es mit der Angst zu tun, ließ die Leiche fallen und eilte zu seinem Wagen zurück. Sobald er wieder auf der Landstraße war, fiel ihm jedoch etwas ein. Trenchman hatte Briefe bei sich. Briefe, die er, Radcliffe, ihm geschrieben hatte. Diese Briefe waren belastend. Er musste sie also unter allen Umständen zurückbekommen. Er fuhr zurück und konnte auch in kürzester Zeit die Briefe wieder an sich bringen.
Ja, aber woher wissen Sie das mit den Briefen?
Ich hatte Trenchmans Leiche bereits durchsucht und da waren die Briefe noch vorhanden.
Großer Gott, also ich glaube, ich würde meine ganze Pension hergeben, um zu wissen, wo Sie jetzt sind.
Sie wollen doch nicht Ihr Geld zum Fenster hinauswerfen, Inspektor.
Was soll das heißen?
Die Briefe befinden sich zurzeit in meiner Rocktasche.
Kann der Inspektor nicht ein bisschen Dampf dahinter setzen? Es ist sowieso schon so spät.
Ob Harold wohl recht hat mit diesem Kerl?
Wieso, Herr Professor?
Na, dass er der berüchtigte Otto Trenchman ist, meine ich. Mir kommt es vor, als ob er...
Mr. Hurst?
Ja?
Inspektor Dawson möchte gern mit Ihnen sprechen im Esszimmer.
Mit mir? Oh, meinetwegen.
Was ist denn los, Harold?
Ich habe den Eindruck, der Inspektor möchte uns alle vernehmen, aber einzeln.
Du liebe Güte, das geschieht also auch in Wirklichkeit.
Wer kann denn das sein? Hallo? Ja? Wer? Es ist komisch, da ist jemand am Apparat, der möchte mit dem Herrn aus London sprechen. Den Herrn mit dem roten Wagen.
John!
Na sowas, das bin ich.
Dann sprechen Sie lieber mal selbst mit ihm.
Aber wer kann denn das sein? Kein Mensch weiß, dass ich hier bin.
Kommen Sie schon, erwartet Mr. Nelson.
Danke.
Hallo? Ja? Wie bitte? Was? Ja, wer spricht denn da? So etwas. Höchst seltsam.
Wer war's denn, John?
Ich habe keine Ahnung. Er hat eingehängt.
Und was wollte er denn?
Muss falsch verbunden gewesen sein. Aber er hat etwas sehr Merkwürdiges gesagt.
Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, Vorsicht, Radcliffe, halt die Augen offen. Der Doktor ist dir auf der Spur. Werd die Briefe los.
Die Briefe? Harold, der Mann hat wahrscheinlich...
Ja, aber was soll denn das heißen, werd die Briefe los?
So, danke, Mr. Hurst.
Oh, keine Ursache, Inspektor. Stets gern zu Ihren Diensten.
Ja, und jetzt, Mrs. Nelson, würden Sie und Ihr Mann bitte mal zu mir kommen?
Gerne. Ja. Einen Augenblick, Inspektor. Ob das wieder der verrückte Kerl von vorhin ist?
Hallo? Ja, Augenblick bitte. Komisch, sehr komisch. Für Sie, Mr. Hurst.
Für mich? Wirklich?
Ja, bestimmt. Der Herr hat gesagt, kann ich Mr. Hurst sprechen, den neuen Physiklehrer am Brentwood College.
Eigenartig.
Bitte schön. Danke. Hallo? Hier ist Roland Hurst. Was wünschen Sie? Danke, danke vielmals. Nein, sparen Sie sich die Mühe, alter Junge, wirklich. Dankeschön.
Wer war denn das?
Ein Kerl aus dem Dorf. Ich habe ihn eben auf der Straße angesprochen. Da riet er mir, hierher zu fahren.
Ach, ich dachte, es wüsste niemand, dass Sie hier sind.
Ach doch, der Kerl schon. Der hat mir ja selbst geraten, hierher zu fahren, wegen des Benzins, ne?
Das ist gelogen.
Gelogen? Dr. Clifford, was soll denn das heißen?
Der Mann am Telefon wollte Sie warnen. Vorsicht, Radcliffe, hat er gesagt. Halt die Augen offen, der Doktor ist da auf der Spur, wird die Briefe los.
Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie da
reden.
Oh doch,
das wissen Sie ganz genau, Freundchen. Aber viel interessanter ist, dass Sie genau wussten, wovon er geredet hat.
Sie machen sich ja lächerlich.
Ihr Name ist Radcliffe. Victor Radcliffe.
Ich sage Ihnen
übrigens,
doch...
Mr. Radcliffe, nicht, dass es sehr wichtig wäre, aber ich habe mir vor etwa 20 Minuten erlaubt, die Briefe aus Ihrem Wagen an mich zu nehmen.
Sie haben die Briefe?
Ja, Sie sind zu spät gekommen. Ich hatte schon vor dem Eintreffen des Inspektors die Leiche untersucht, sonst hätte wohl niemand von der Existenz der Briefe erfahren.
So ein Unsinn! Was soll denn das?
Als ich vorhin wegging, habe ich Ihren Wagen durchsucht. Ich fand diese Briefe hier unter Ihrem Rücksitz. Sie waren noch, bevor der Inspektor mit seiner Erhebung beginnen konnte, aus den Taschen des Toten entfernt worden. Glücklicherweise kannte ich bereits Ihren Inhalt und wusste also, dass Sie für einen gewissen Victor Radcliffe äußerst belastend sind. Außerdem war es mir klar, dass dieser Radcliffe versuchen würde, die Briefe aus dem Weg zu schaffen. Es lag also auf der Hand, dass Radcliffe sie in ihrem Wagen untergebracht hatte und auch, dass Radcliffe sich hier im Hause befindet. Sobald ich bei mir zu Hause angekommen war, gab ich meinem Diener Anweisungen, hier anzurufen, zunächst mit Mr. Nelson zu sprechen und anschließend mit Ihnen. Die Bestellung, die ich ihm auftrug, ist Ihnen ja wohl allen inzwischen geläufig. Mr. Nelson fühlte sich nicht angesprochen. Er war bei der Erwähnung des Namens Radcliffe völlig verblüfft. Er konnte auch den Inhalt der Nachricht nicht verstehen. Aber Sie fühlten sich angesprochen. Sie verstanden nur zu gut. Der Rat, die Briefe loszuwerden, machte Ihnen Angst. Den verstanden Sie also auch.
Aber woher wussten Sie überhaupt von den Briefen?
Während Sie mit Ihrem Mann und Radcliffe draußen waren, untersuchten der Professor und ich die Leiche. Ich fand die Briefe, las sie und erkannte sofort, wie belastend Sie für diesen Victor Radcliffe waren. Dann wurden wir durch das Eintreffen des Inspektors unterbrochen. Der Professor und ich gingen zusammen zur Hintertür. In diesem Augenblick muss dieser Herr hier, Hurst oder Radcliffe, zurückgekommen sein, um die Briefe sicherzustellen.
Ja, das stimmt auch. Hurst ging gleich wieder weg, als wir draußen waren. Hast du das nicht auch beobachtet, Sheila?
Ja, ich dachte, er wäre zu seinem Wagen
das
gegangen.
Das war ich ja auch. Sie wissen ganz genau, dass ich bei meinem Wagen war, als Sie mit dem Benzin ankamen.
Natürlich waren Sie da.
Wenn Sie bei der Verhandlung einen Zeugen brauchen, Radcliffe, das bestätige ich Ihnen gern. Ich lasse auch mit Vergnügen eine Fotografie von dem Blumenbeet machen, über das Sie gelaufen sind.
Ich war es nicht! Ich war es nicht!
Da kommt Dr. Harrison mit zwei von Ihren Leuten, Inspektor.
Umso besser.
Zurück! Zurück! Kommt mir nicht zu nah, sonst...
Er hat die Lampe vom Schreibtisch.
Dann schlag ich euch den Schädel ein, so wahr ich hier stehe.
Weg mit der Lampe.
Gut getroffen, Sir.
Liebling, pass auf, pass auf.
Schade um Ihren schönen Stuhl, Herr Professor.
Ach, nicht der Rede wert.
Was? Was war denn das?
Na, Junge, nun komm mal mit, mein Junge. So.
Hat er dir wehgetan, Liebling?
Ins Auge hat er mich getroffen. Mitten ins Auge.
Sagen Sie mal, Harold, war das Ihr Diener, der bei dem ersten Anruf am Telefon war? Beim Anruf für Mr. Nelson, meine ich.
Ja, natürlich. Das war doch der Zweck der Übung. Ich wollte feststellen, wie Mr. Nelson und Roland Hurst reagieren.
Ja, aber angenommen, Ihr kleiner Scherz wäre missglückt. Angenommen, Hurst und Nelson hätten beide gleich reagiert, dann wären beide gleich verblüfft gewesen über
den
Anruf.
Das war ausgeschlossen. Der Mann, der die Briefe gestohlen hatte, war nämlich fest überzeugt, dass niemand etwas von ihrer Existenz wusste. Offiziell war es schließlich Inspektor Dawson der Erste, der die Leiche untersucht hat. Und in der Zwischenzeit waren die Briefe ja verschwunden.
Ja, aber warum haben Sie Mr. und Mrs. Nelson verdächtigt? Beide hatten doch Zeit genug, sich der Briefe zu bemächtigen.
Vorausgesetzt, das wäre Ihnen rechtzeitig eingefallen. Hätte Hurst die Briefe nicht zunächst vergessen, dann wäre es ja auch für ihn nicht nötig geworden, noch einmal zurückzukommen.
Ah ja, 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 da haben Sie recht, ja.
Wir sind wirklich sehr in Ihrer Schuld, Dr. Clifford.
Och, im Gegenteil, meine Liebe, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.
Sie? Wieso?
Naja, erstens, weil ich zunächst auch Sie im Verdacht hatte und zweitens, weil Sie nur durch meine Zerstreutheit in diesen Fall verwickelt worden sind.
Wie kommen Sie denn darauf?
Der zerstreute Doktor. Sie haben die Haustür offen gelassen, nicht wahr, Dr. Clifford?
Ja, leider.
Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber Dr. Harrison möchte Sie gern einen Augenblick sprechen.
Ja, natürlich, natürlich. Kommen Sie mit, Herr.
Gern, gern. Wir sind gleich wieder da.
Selbstverständlich.
Ja. Na?
Wir haben ja einen recht ereignisreichen Abend hinter uns.
Allerdings, und nicht nur ereignisreich, Liebling.
Wieso?
Na, wir treten doch jetzt seit 7 Jahren in Kriminalstücken auf. In Stücken über zerstreute Doktoren und geheimnisumwitterte Professoren. Aber keiner von uns hat das Zeug je ernst genommen, oder?
Nein, kaum. Ich selbst habe Alice Murdoch ja gesagt, dass ihre Stücke nicht lebensnah sind, ihre Charaktere abgegriffen. Aber jetzt,
ja,
das muss
ja,
ich doch...
Ja, nun bist du also nicht mehr so sicher.
Nein, ich bin gar nicht mehr ganz so sicher.
Ja, aber das Stück von Alice ist wirklich besonders gut. Das letzte, meine ich. Völlig absurd natürlich, aber besonders gut geschrieben.
Ich habe es nicht mal gelesen.
Och, es handelt von einem Romanschriftsteller, der sich im Gewitter verläuft und plötzlich die Leiche eines Mannes findet, und zwar in einem fremden, verlassenen Haus am Rande eines Du John, das ist ja der heutige Abend. Der heutige Abend auf der Bühne. Liebling, Liebling, wir müssen es spielen. Wir müssen es spielen.
Was sagst du da, der heutige Abend auf der Bühne?
Ja, genau.
Die ganze Geschichte noch einmal? Noch 10-mal, 100-mal? Abend für Abend für Abend?
Ja.
Nur über meine Leiche.
Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie
Nur über meine Leiche von Francis Durbridge. Mit Ricarda Bendorf und Peter René Körner als John und Sheila sowie Armas den Fühler, Eileen Leibbrand, Peter Arthur Stiege und anderen. Die Regie hatte Wilm ten Haaf und zum ersten Mal lief dieses Hörspiel 1964 im Saarländischen Rundfunk. Und wir hören uns noch einmal kurz den Anfang dieses Durbridge-Hörspiels an.
Ich habe es dir schon mal gesagt, Alice, und ich sage es noch einmal. Wenn wir in diesem Stück auftreten, dann nur über meine Leiche.
Rums, das ist, wie gesagt, Peter René Körner als John, der Schauspieler, der als Mark Conway bekannt ist, im Hörspiel. Peter René Körner dagegen war nicht nur im echten Leben Theater-, Hörspiel-, Fernseh- und Filmschauspieler, Schlager- und Operettensänger, sondern auch Dauergast in den Durbridge-Serien des Westdeutschen Rundfunks.
Mit diesem Mord habe ich nichts zu tun!
Aber Sie wissen, wer es war.
Ja, aber...
Na?
Peter René Körner spielte nämlich nie in Hörspielen des Saarländischen Rundfunks mit. Die Macher von Nur über meine Leiche holten ihn wahrscheinlich, weil er 9-mal in den eingangs erwähnten Paul-Tempel-Radiokrimis dabei war. Hier ist Körner 1954 zusammen mit René Deltgen.
Guten Abend, Mr. Tempel.
Guten Abend.
Mein Name ist McIntosh, Reggie McIntosh.
Mr. McIntosh, was kann ich für Sie tun?
Ich nehme an, Sie sind ein sehr beschäftigter Mann, Mr. Tempel. Darum komme ich gleich auf den Zweck meines Besuchs zu sprechen. Deiner war sehr befreundet mit Richard Ferguson, dem jungen Mann, der ermordet wurde. Jedenfalls ist es sehr komisch.
Peter René Körner tauchte im Fall Jonathan oder dem Fall Van Dyck oder dem Fall Madison und so weiter auf, jedes Mal in einer anderen Rolle.
Mein Name ist Dennis Harper.
Mal hieß er Dennis Harper, mal Peter Marlowe, mal Reggie McIntosh, völlig egal. Peter René Körner spielte stets den perfekten Schnösel im Tempel-Figurenkabinett.
Ich kann es mir auf jeden Fall nicht leisten, in solche Dinge hineingezogen zu werden. Diese ganzen Vernehmungen waren nicht gerade das Beste für mein Prestige.
In jeder Durbridge-Tempel-Serie aus dem WDR konnte man sich nämlich auf wiederkehrende Darstellerinnen und Darsteller freuen. Es war ein Effekt wie bei den deutschen Edgar-Wallace-Kinofilmen der Zeit. Namen waren Schall und Rauch. Man erkannte immer wieder Eddie Arendt, Karin Dohr, Heinz Drache, Joachim Fuchsberger oder Klaus Kinski. Und bei den Tempel-Radioserien René Deltgen, Kurt Lieck, Heinz Schimmelpfennig oder eben Peter René Körner. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Porträt über Peter René Körner, ein Interview zu seinen Rollen bei Durbridge. Hier spricht er. Sehr viel später. Hören Sie mal.
Der erste Höhepunkt war wahrscheinlich die Serie Paul Tempel und der Fall oder die Affäre sowieso. Das ging ja durch Jahre hindurch mit dem unvergessenen René Deltgen, meinem großen Vorbild übrigens seit meiner Schauspielschulzeit in Berlin, in der Titelrolle. Es war damals ja der Straßenfeger, lief so alle 8 oder 14 Tage und kam Waschkörbe voll Briefen. Und da hatte ich immer die schönsten Rollen. Entweder war ich der Mörder oder ein leitender Kommissar oder irgendein Geheimagent oder sowas. Und das war neben Deltgens Stimme im Hörfunk, sich durchzusetzen, war das natürlich eine großartige Sache.
1961 war Peter René Körner ein letztes Mal in einer Durbridge-Serie des WDR zu hören, bei Paul Tempel und der Fall Conrad. Und eben 1964 noch einmal im SR bei
Nur über meine Leiche.
Mitte der 60er Jahre beendete Francis Durbridge allmählich seine Arbeiten fürs Hörspiel. Im Fernsehen aber liefen weiter seine Dreiteiler Die Schlüssel, Melissa, Ein Mann namens Harry Brandt oder Wie ein Blitz. 1971 wurde Durbridges dritter und letzter Tim Fraser auch noch vom WDR verfilmt. Tim Fraser hieß aber hier plötzlich Jim Ellis und wurde von Hardy Krüger gespielt. Das Messer lautete der Titel dieser Tim Fraser Gets the Message Übersetzung. Und neben Hardy Krüger sah man in dieser Serie auch René Deltgen, also den Schauspieler des Paul Tempel, wieder, der hier ebenfalls mit Francis Durbridge abschloss, nach 22 Jahren. Mit Beginn der 80er Jahre endete auch die große Zeit der Durbridge-TV-Serien. Seit den 2010er Jahren wurden seine Romane, Theaterstücke, Hörspiele, Filme und Serien wiederentdeckt. Es gab und gibt zahlreiche Remakes und Wiederveröffentlichungen. 2022 wurde Paul Temple und der Fall Valentine in Deutschland neu produziert. Dieses Hörspiel hieß eigentlich A Case for Paul Temple, lief 1946 als sechste Temple-Reihe bei der BBC, verschwand dort und wurde 2011 in England neu aufgenommen. Auch in Deutschland lief dieses Hörspiel schon 1950 im NWDR als Ein Fall für Paul Temple, doch auch diese Fassung ist verschwunden. Aber wie gesagt, 11 alte Temple-Serien aus dem NWDR bzw. WDR sind erhalten und jede lohnt sich. Probieren Sie es aus. 1998 starb Francis Durbridge im Alter von 85 Jahren. Ein Jahr vorher wurde seine Kultserie Melissa in England ein weiteres Mal starbesetzt verfilmt und erreichte beste Kritiken und ein großes Publikumsinteresse. Nur über meine Leiche war Francis Durbridges einzige Kriminalkomödie.
Tja, und wir nehmen Abschied. Wir wünschen Ihnen, dass Sie recht bald mal wieder an den Apparat kommen.
Bis dahin, auf Wiederhören.
Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielfundstücken aus den Funkhäusern. Dieser Podcast geht weiter. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Ausgabe, zuerst immer in der ARD-Audiothek.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.
Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Hörspielabteilungen. Nur über meine Leiche brachte uns der Saarländische Rundfunk und vom Westdeutschen Rundfunk kamen die Ausschnitte aus Paul Temple und das Interview mit Peter-René Körner.
Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
Kein Mucks. Am Mikrofon verabschiedet sich Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.